Was ist das gute Leben? Was bedeutet es, ein gutes Leben zu haben? Was bedeutet es, glücklich zu sein? Wie wir gelesen haben, es sagt, glückselig sind die. Am 14. November 2014 war ich am Flughafen in Zürich auf meinem Weg nach Australien. Meine Vorstellung, was ein gutes Leben beinhaltet, was für Qualitäten und Ziele, war geprägt von meiner Schweizer Kultur, von meiner Erziehung, von meinem Umfeld. Mein Verständnis, was ein gutes Leben sein sollte, was anstrebenswert ist, was mich glücklich machen sollte, das wurde schnell verändert, als ich dann in Australien angekommen bin und eine neue Kultur kennengelernt habe. Einen neuen Weg, wie das Leben aussehen kann, was einem glücklich machen kann. Und ich habe gemerkt, es gibt viele Wege, was ein gutes Leben beinhalten kann. Viele Wege, was Glück bedeutet und Zufriedenheit. Ich denke, wir alle haben eine Vorstellung, was es bedeutet, ein gutes Leben zu haben, was uns glücklich machen soll. Dinge, die wir anstreben in unserem Leben. Aber so vielmals sind diese geprägt von unserer Kultur, von unserem Aufwachsen, von unserer Umgebung. Wir haben einen Standard, der beschreibt, was ein gutes Leben ist. Und in der Bergpredigt gibt Jesus uns eine neue Definition, was es heißt, ein gutes Leben zu haben. Und das ist das, was ich heute mit euch anschauen möchte. Jesus' zentrale Botschaft war das Königreich des Himmels, wie wir es auch in den letzten Predigten gehört haben. Und ich möchte euch einen Kontext geben, wo Jesus die Bergpredigt gehalten hat. Das heißt, Jesus war auf einer Mission, um das Königreich Gottes zu verkünden. Jesus wurde schon getauft von Johannes und hat den Heiligen Geist empfangen. Jesus war in der Wüste und versucht worden von Satan. Und dann, als er aus der Wüste gekommen ist, hat er seinen öffentlichen Dienst begonnen, hat angefangen, vom Königreich des Himmels zu erzählen, hat angefangen, seine ersten Jünger zu berufen. Und in diesem Kontext, wo auch die Israeliten immer noch warteten, auf ihr Königreich wiederhergestellt zu werden, sie warteten immer noch, befreit zu werden von dieser römischen Herrschaft, die sie unterdrückte. Und sie warteten für einen König, der kommen wird und sie mit Macht und Dominanz freisetzen wird, ein neues Königreich schaffen wird auf dieser Welt. Aber da kam Jesus und was Jesus gelehrt hatte, war nicht genau, was sie erwartet hatten. Es war nicht diese machtdominierende Herrschaft, die hier kommt, ein neuer König, der diese römische Herrschaft übernimmt. Nein, was Jesus gelehrt hat, ist im Gegensatz zu der Kultur, die man kannte. Die Bergpredigt ist eine der größten Predigten, die wir finden in der Bibel über Jesus oder die Jesus gehalten hat. Und die Bergpredigt geht klar über das Königreich Gottes. Die Bergpredigt ist in drei Teile aufgeteilt und wir werden uns dieses ansehen in den nächsten paar Wochen. Ich weiß noch nicht, wie viele Predigten wir haben werden, aber wir gehen einfach Schritt für Schritt. Heute werden wir den ersten Teil, die Einleitung, ansehen. Und die Bergpredigt ist in drei Teile aufgeteilt. Wir haben die Einleitung, den Hauptteil und den Schluss. Die Einleitung, in der geht es über die Identität des Königreichs, über die Menschen. Was ist ihre Identität? Die Menschen in Gottes Königreich, die in Gottes Königreich kommen werden. Der Hauptteil, in dem geht es um Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Und am Schluss stellt Jesus eine Wahl, eine Entscheidung den Menschen. Und alle diese Teile sind wieder in drei Teile aufgeteilt. Und hier sogar diese Teile sind wieder in drei Unterteile aufgeteilt. Was auch einen symbolischen Hintergrund hat. Aber da werden wir jetzt heute nicht darauf eingehen. Genau, wir werden das anschauen und uns Schritt für Schritt durcharbeiten und sehen, was Jesus uns lehren wollte mit der Bergpredigt. So, der erste Teil, er beinhaltet die Seligpreisungen. Glückselig sind die. 9 Seligpreisungen gibt uns Jesus. 9 Aussagen, wo es heißt, glückselig sind die. Was bedeutet denn glückselig? Es ist ein bisschen ein veraltetes Wort. Ich wusste definitiv nicht genau, was wirklich damit gemeint ist. Ich denke nicht, dass man das so viel hört in unserem heutigen Alltag. Andere deutsche Übersetzungen sagen es wie folgt. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, glücklich zu preisen sind die. Die Bibel heute, diese Übersetzung sagt, wie glücklich sind die. Und die Hoffnung für alle sagt, glücklich sind die. Das heißt, glücklich sind die, die arm sind. So, was wollte Jesus damit sagen, wenn er sagt, glücklich sind die, die arm sind? Was wollte er sagen, wenn er einfach das Wort glücklich, glückselig, was bedeutet das? Wenn man auch ein bisschen in den hebräischen und griechischen Kontext schaut, dann wird es sehr klar, dass es eine Definition des guten Lebens ist. Das heißt, was Jesus sagen möchte, ist, die Person, die arm ist, hat ein gutes Leben. Aber es ist eben nicht nur, dass Jesus sagt, die Person, die arm ist, hat ein gutes Leben. Er gibt auch einen Grund, einen Segen Gottes, weil diese Person wird das Reich Gottes erben. Das heißt, wenn wir lesen, glücklich oder glückselig, dann ist das eine Definition von Jesus für das gute Leben. Was heißt es, ein gutes Leben zu haben? Und er gibt uns Gründe, warum es ein gutes Leben ist. Was Jesus sagte und die Statements, die Aussagen, die er gebraucht hatte, um zu definieren, was ein gutes Leben ist, war sehr stark im Kontrast zu der Kultur und was die Definition eines guten Lebens war im damaligen Alltag, aber ich denke auch heute für uns. In einer Zeit, wo die Menschen unterdrückt waren in Armut und gerade auch, wenn wir uns vorstellen, die Menschen, zu denen Jesus gepredigt hatte, die Menschen, die vor ihm sitzen, auf dem Berg, wo Jesus gepredigt hatte. Viele von denen lebten in Armut, unterdrückt von den Römern. Das heißt, Jesus sprach zu ihnen. Er sprach zu ihnen persönlich. Er hat sie persönlich angesprochen. Das Königreich Gottes ist für euch. Und da möchte ich jetzt auch gerade zum nächsten gehen, zum ersten Statement, zur ersten Aussage. Wir werden Schritt für Schritt durchgehen und ein bisschen erforschen, was ja diese Aussagen bedeuten, was diese Aussagen bedeuten können für uns, was wir lernen können. Auf der einen Seite hat Jesus die Leute vor ihm angesprochen und gezeigt, dass er sie meint, dass er sie sieht, die Armen, die Trauenden, die Sanftmütigen, nicht die dominanten Herrschenden. Aber auf der anderen Seite spricht es auch zu uns heute. Das heißt, die erste Seligpreisung. Glückselig sind die geistlich Armen. Entschuldigung, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihr ist das Reich der Himmel. In der Hoffnung für alle, glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein Himmelsreich. Und wenn wir auch einen Kommentar anschauen von der neuen Genfer Übersetzung, Entschuldigung, da steht, die arm sind in Bezug auf den Geist. Daher, die erkennen, dass sie vor Gott nichts vorzuweisen haben und die daher alles von ihm erwarten. Geistig arm zu sein, kann ein bisschen, was heißt es das wirklich, wenn man das einfach so liest, aber ja, ich denke, es ist gut, immer wieder über diese Aussagen Jesus zu meditieren. Und darüber nachzudenken, Jesus hat viel in Gleichnissen gesprochen, weil er möchte, dass wir darüber nachdenken und studieren, was hat er gemeint, was bedeutet das für uns. Wenn Jesus sagte, geistlich arm zu sein vor ihm, dann ist das dieses Verstehen, dass wir nichts offerieren können, dass ohne Jesus wir haben nichts, das wir ihm bringen können. Wir brauchen ihn, wir sind abhängig von seiner Gnade, abhängig von seiner Liebe, abhängig von seiner Güte. Es ist nicht unser selbstgerechtes Leben. Wir haben es nicht erkauft, nein. Wir sind arm vor Gott und alles, was wir haben, das haben wir von ihm. Das ewige Leben, das Reich Gottes, es ist ein Geschenk. Wir haben es uns nicht erarbeitet, nein, es ist von ihm. Und ich denke, das hat sehr gesprochen, gerade zu den Leuten, die Jesus angesprochen hatte, weil jeder erwartete einen König, ein neues Reich, das kommen wird. Aber ich denke nicht, dass sie erwartet haben, dass es zuerst zu den Armen kommen wird, zu den Hilfsbedürftigen und dass das Königreich mit ihnen anfangen wird. Was heißt das für uns in unserem Leben? Gerade wir, die in einem westlichen Land aufgewachsen sind, im Wohlstand und zu einem großen Teil auch einen religiösen, christlichen Hintergrund haben mit guten Werten, die unser Land tragen. Ich denke, es heißt, dass ich mir jeden Tag bewusst bin, dass ich alles von Gott habe, dass es seine Gnade ist, die mich in diesem Land aufwachsen ließ, dass es seine Gnade ist, die mir einen Job gab, einen Körper, der mich befähigt, ein Einkommen anzuschaffen. Ich denke, es ist so einfach zu denken, dass wir selber für uns sorgen. Das war eine Reise, die Gott immer wieder mit mir angegangen ist. Nein, die Arbeit, die hast du bekommen, weil ich sie dir gegeben habe. Den Körper, den du hast, um arbeiten zu können, habe ich dir gegeben. Ich denke, es ist eine Haltung zu erkennen, dass alles, was wir haben, weil Jesus uns liebt, weil er es uns gegeben hat. Und ich denke, darum war es auch einfacher für die Armen, Jesus zu erkennen, weil Armut oft schafft Demut in unserem Herzen. Und ich denke, für uns geistlich arm zu sein, heißt in Demut zu leben und zu erkennen, dass wir ja, das gute Leben, geistlich arm zu sein, das gute Leben heißt, dass wir erkennen, dass wir alles von Gott haben und dass wir alles von ihm erwarten. Die zweite Seligpreisung. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Ich denke, hier ist es einfach anzunehmen, dass es Trauer ist von Schicksalsschlägen, von Verlust. Und ich denke, weil das sicher auch trifft und zustimmend ist und schlussendlich alle Dinge führen zum Guten, die an Jesus Christus glauben. Und er hat auch die Trauernden angesprochen. Aber ich denke, wenn wir es im Kontext anschauen, wo Jesus das gesagt hat, und man sieht das auch in vielen Kommentaren, deuten sie darauf hin, dass Jesus noch etwas Tieferes ansprechen wollte. Und wenn wir es im Kontext zur ersten Aussage sehen, die erste Aussage war das intellektuelle Verstehen, das Verständnis in unserem Kopf, dass wir nichts haben vor Gott, dass wir nichts bringen können, aber dass wir alles von ihm erwarten, dann ist die zweite Aussage die emotionale Folge, die daraus kommt. Einfach gesagt, das eine ist die intellektuelle Erkenntnis, das andere die emotionale Folge daraus. Es ist nicht nur ein Trauern über unsere Schicksalsschläge oder die Probleme, die wir in unserem Leben haben oder die Herausforderung. Nein, es ist ein Trauern, ein Betroffensein, eine Reue, eine Hilflosigkeit über die Sünde in unserem Leben ohne Jesus und wie sehr wir ihn brauchen. Wir sehen das in Esra 10,1. Sagt Esra, während nun Esra so betet und sein Bekenntnis ablegte, weinend und hingestreckt vor dem Haus Gottes. Er war weinend und hingestreckt. Es hat ihn emotional betroffen, die Sünde in seinem Leben, die Fehler, die er gemacht hatte. Und das Zweite, die zweite Hindeutung ist auch, dass es nicht nur die Zerbrochenheit ist über unserem eigenen Leben, aber es ist auch die Zerbrochenheit und die Sünde, die in die Welt gekommen ist. Wir sehen das am Beispiel von Jesus und auch anderen Menschen in der Bibel. Im Lukas 19,41, da spricht Jesus, oder es wird über Jesus gesprochen. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem einen Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Oder der Psalmist, in 119, 136, Tränenströme fließen aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht befolgt. Auch Paulus sagt im Philipperbrief, wo er über die falschen Propheten redet und sagt, dass es auch Leute geben wird, die das falsche Wort verkündigen werden, dann sagt er, denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinen sage, als Feinde des Kreuzes. Die Hoffnung für alle bringt es ziemlich klar auf den Punkt. Glücklich sind die, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Was Jesus hier sagt, das gute Leben ist, wenn wir trauern können über den Zustand der Zerbrochenheit der Welt. Warum ist es gut, wenn wir trauern können? Weil wir Gottes Herz spüren, aber auch, weil wir getröstet werden. Über unsere eigene Zerbrochenheit werden wir getröstet durch Jesus Christus schon jetzt. Wir haben Vergebung erfahren und dürfen sie erfahren jeden Tag von Neuem. Und auch in der Welt dürfen wir natürlich sehen, wenn Jesus wirkt und Menschen freisetzt, wenn sein Wille geschieht, dann dürfen wir getröstet werden. Aber schlussendlich, die ganze Trost werden wir erfahren, wenn Jesus wiederkommt und alles wiederherstellt. Der nächste Punkt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Auch hier eine kulturelle Herausforderung. Es war eine Zeit, wo Könige herrschten und diese Könige kamen grundsätzlich an Macht durch Kriege, durch Kampf, durch Macht und Brutalität. Aber Jesus sagt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Für die damaligen Leute bedeutete das, dass sie das physische Land erben werden, das Land Israels. Was für ein Versprechen, aber nicht durch Krieg und Kampf, aber nein, durch Sanftmut. Es bedeutet für uns, dass die Dinge, die wir erben werden, durch Jesus Christus werden wir erben, als ein Erbe. Es ist ein Erbe, es ist nicht etwas, das wir uns erkämpfen müssen, mit Dominanz, Gewalt oder Kraft, nein, sondern mit offenen Händen, sanftmütig, durch Jesus Christus. Was für ein Versprechen. Diese ersten drei Aussagen fassen ein bisschen zusammen die Identität der Leute, die in das Königreich Gottes kommen. Und was Jesus hier aussagt mit den ersten drei Aussagen, ist, dass das Königreich des Himmels zu den sanftmütigen, demütigen und Trauenden kommt. Es kommt nicht zu den starken, dominanten und selbstgerechten. Nein, es kommt zu denen, die erkennen, wie sehr sie Gott brauchen und die ein weiches Herz haben für sein Königreich. Die nächsten drei Aussagen zeugen ein bisschen mehr über die Charakterzüge derer, die das Königreich Gottes erben werden. Matthäus 5,6. Glücklich sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Hunger und Durst ist ein sehr starkes Verlangen. Wir brauchen Essen, wir brauchen Wasser. Und wenn die Bibel zu Hunger und Durst hinzeigt oder das als ein Symbol braucht, dann ist das ein starkes Verlangen, das sie darauf hinweisen möchte. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit wird vielmals auch übersetzt und dargestellt als Gerechtstehen vor Gott. Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das heißt, Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit Gottes bedeutet, dass wir Hunger und Dürsten, dass unsere Beziehung mit Gott wiederhergestellt ist, dass wir gerecht stehen vor Gott. Es bedeutet auch, dass wir Hunger und Dürsten, dass andere Menschen gerecht vor Gott stehen können. Dass andere Menschen wieder eine heile Beziehung mit Gott haben können. Und im gleichen Sinne bedeutet es auch, dass Menschen untereinander wieder heile Beziehungen haben können, dass Beziehungen wiederhergestellt werden können, wo Zerbrochenheit ist. Und im gleichen Sinne auch bedeutet es Gerechtigkeit, dass wir Hunger und Dürsten, dass die Unterdrückten, dass denen geholfen wird. Es gibt so viele Ungerechtigkeit auf dieser Erde. Und der Hunger und der Durst danach, verspricht Jesus, wir sollen satt werden. Und ich denke, auch in diesem Gleichnis wieder oder in dieser Aussage können wir einen Teil dieser Sättigung schon heute erfahren. Und der andere Teil werden wir natürlich sehen, wenn Jesus wiederkommt. Aber wenn wir so leben, wie Jesus uns es aufgetragen hat, dann dürfen wir sehen, wie Beziehungen wiederhergestellt werden, wie wir heile Beziehungen untereinander leben dürfen. Und wir dürfen sehen oder erleben, wie wir gerecht vor Gott sind durch Jesus Christus. Wir dürfen gerecht vor Gott stehen, eine heile Beziehung mit ihm haben durch Jesus Christus. Darum, wenn wir nach Gerechtigkeit hungern, dann sollen wir gesättigt werden. Der nächste Punkt. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Barmherzigkeit kann man auch verstehen als über den Standard super große Großzügigkeit. Oder ich weiß auch nicht, was für andere deutsche Wörter ihr gebrauchen möchten, aber einfach so diese extreme Großzügigkeit. Und da kommt mir der Samariter, der barmherzige Samariter in den Sinn, wo einfach, auf seinem Weg angehalten hat, sein Leben für einen Moment zum Stillstehen gebracht hatte und sich dieser betroffenen Person angenommen hatte, sie eingebunden hat und schlussendlich auch in ein Hotel gebracht und dafür bezahlt. Er war extrem großzügig. Barmherzig zu sein heißt großzügig zu sein. Und es heißt auch, wir haben Barmherzigkeit erfahren von Gott. Und Gott erwartet, dass wir barmherzig sind, dass wir diese Barmherzigkeit weitergeben. Die Frucht von Gottes Barmherzigkeit soll in unserem Herzen Barmherzigkeit auslösen, dass wir Gnade zeigen, wo Gott uns Gnade zeigt. Und auch je mehr Gnade und Barmherzigkeit wir zeigen, desto mehr Barmherzigkeit erfahren wir. Und wir sehen das in Matthäus 6, 14 bis 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Im Epheserbrief 4, 32: Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Es ist dieses Zweispiel, das zusammengeht. Und der Segen in dieser Aussage ist, wenn wir barmherzig sind, dann werden wir mehr Barmherzigkeit erfahren. Was für ein Versprechen. Die nächste Aussage: Glückselig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Was heißt reinen Herzens sein? Ihr müsst es jetzt nicht sagen, aber könnt ihr euch vorstellen, was es heißt, reinen Herzens zu sein? Ein bisschen nicht, wer weiß. Reinen Herzens zu sein bedeutet, dass unser Herz mit unseren Handlungen übereinstimmt. Ich kann freundlich sein und lächeln, aber trotzdem Unvergebung zu dieser Person in meinem Herzen haben. Ich kann Jesus dienen, aber mit einer falschen Motivation. Ich kann hilfsbereit sein mit meinen Taten, aber ich möchte es wirklich nicht tun, mein Herz ist nicht dabei. Reinen Herzens zu sein heißt, dass unser Verlangen mit dem Verlangen Gottes übereinstimmt, dass unser Herz und unsere Taten übereinstimmen und dass sie dem Verlangen Gott entsprechen. Und was für ein Versprechen, die, die reinen Herzens sind, werden Gott schauen. Dies sind die drei Charakterzüge, die Jesus hier darstellt. Und dann die nächsten drei deuten ein bisschen auf die Schwierigkeiten, die Menschen in Gottes Königreich erleben können. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Jesus möchte, dass wir uns um Frieden bemühen. Frieden in unserem Leben, in unserem Umfeld, dass wir Frieden bringen. Aber ich weiß nicht, ob ihr auch schon einmal probiert habt, Frieden zu bringen in einem Streit zwischen Beziehungen, Freunden, was auch immer. Meine Erfahrung ist, dass man oft dann ins Kreuzfeuer gerät und selber etwas abbekommt. Es ist nicht einfach, Frieden zu bringen. Aber dass der Segen Gottes ist, dass wir seine Kinder sein werden. Und wir sehen das auch in der nächsten Aussage. Glückselig sind die, die um Gerechtigkeitswillen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wenn wir für diese Gerechtigkeit, für diesen Frieden einstehen, wenn wir diesen Namen Jesus tragen, dann kann Verfolgung kommen in unserem Leben. Physische Verfolgung, aber auch emotionale Verfolgung, wie ich es vorhin angedeutet habe. Frieden zu stiften kann emotionale Folgen haben, die nicht so schön sind. Aber auch da wieder das Versprechen, denn ihr ist das Reich Gottes, das Reich der Himmel. Und dann die letzte Glückseligpreisung. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliche böse Worte gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Es ist ganz klar, dass es nicht immer einfach ist, ein Jünger Jesus zu sein und dass Verfolgung und Verschmähung und Anklage kommen kann. Aber wir dürfen uns zu einer langen Liste von Propheten dazuzählen, die das Gleiche erlebt haben. Und das ist zugleich die Kost, die wir dafür zahlen, aber auch die Freude, die wir tragen. Neun Seligpreisungen, die Jesus uns gibt, die ein neues Leben definieren, die definieren, was es heißt, ein gutes Leben zu sein. Und er beendet seine Einleitung in seine Predigt, damit, dass wir Salz und Licht dieser Erde sind. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Salz schmeckt nicht nur gut, wenn man es aufs Essen, vor allem aufs Fleisch tut. Es ist auch ein Symbol des Bund Gottes. Salz konserviert, es bewahrt und es zeugt von der Langlebigkeit des Bund Gottes mit den Menschen. Es wurde auch gebraucht, im Alten Testament mussten sie ihre Opfer salzen. Salz hat eine sehr starke Bedeutung. Salz konserviert Fisch und Fleisch. Es stoppt das Fleisch vom Rotten. Daher, was bedeutet es, Salz zu sein? Es bedeutet, von dieser Treue, von diesem Bund Gottes zu zeugen. Es bedeutet, in dieser Identität zu stehen, die wir haben durch Jesus Christus, durch den Bund Gottes. Es bedeutet, diese Charaktereigenschaften, die wir gerade gehört haben, diese Nein-Aussagen auszuleben, Salz zu sein, in dieser Identität zu stehen, in dieser Wahrheit. Salz verändert alles, was es berührt. Es bewahrt von Verrottung und es hinterlässt einen salzig guten Geschmack. Dann geht er weiter und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Salz verändert alles, womit es in Berührung kommt. Licht erhält alles, das es erreicht. Wenn Jesus sagt, wir sind das Licht, dann bedeutet das, dass wir leben wie Salz und dann bezeugen, warum wir so leben wie Salz. Dass wir bezeugen die Wahrheit, dass wir scheinen, das Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht. Und wir sind das Licht durch Jesus. Wir scheinen das Licht Jesus auf dieser Welt, die Wahrheit, die wir haben. Licht zu sein bedeutet, Salz zu sein, das auszuleben und dann zu bekennen mit Freude in unserem Herzen, warum wir Salz sind, warum wir anders sind, die Wahrheit Gottes zu bekennen und zu verbreiten. Die Bergpredigt, da ist so viel Wahrheit drin. Und ich weiß, ich habe jetzt auch viele Bibelstellen mit euch angeschaut. Und da ist so viel Gold und Gutes drin. Und ich habe es jetzt auch nur überflogen. In all diesen Aussagen kann man noch so viel mehr Wahrheit drin finden, wenn man darüber meditiert, wenn man sich Zeit nimmt und Jesus fragt, was möchtest du sagen, was wolltest du wirklich sagen, was bedeutet das für mich heute? Was Jesus getan hat mit der Einleitung ist, dass er das Königreich Gottes vorgestellt hatte und er hatte vorgestellt, für wer das Königreich Gottes ist. Und es war gegen die Kultur, gegen das Verständnis, gegen die Erwartung, was man erwartet hatte von einem neuen Königreich, von einem neuen König. Er hat gesagt, dass das Königreich zuerst zu den Armen kommen wird. Nicht zu den Selbstgerechten, aber zu denen, die erkennen, wie sehr sie ihn brauchen. Er hat das auf den Kopf gestellte Königreich Gottes vorgestellt. Er hat uns eine Definition gegeben, was es heißt, ein gutes Leben zu haben. Ein Standard, der mit der Welt kollidiert. Ich denke, oft sind wir auch herausgefordert mit diesem Standard. Ich persönlich auf jeden Fall. So oft ist der Standard der Welt, der es definiert, wie es uns gehen soll oder was es heißt, ein glückliches Leben zu haben. Ich denke, oft sind wir geprägt bei Aussagen wie glücklich ist, welcher eine gute Karriere oder ein gutes Einkommen hat. Glücklich ist, wer abgesichert ist gegen alle Unsicherheiten, Ungewissheiten. Glücklich ist, wer genügend Erspartes auf dem Konto hat und sich nicht sorgen muss. Glücklich ist, wer sich schöne Ferien leisten kann. Oder glücklich ist, wer keine Probleme hat. Und ich denke, die Liste geht weiter und weiter. Aber Jesus sagt, nein, diese Seligpreisungen, das heißt es, was ein gutes Leben ist. Und warum? Weil der Segen Gottes folgt. Alle 9 Seligpreisungen haben Gottes Antwort hinten dran. Sein Versprechen, sein Segen. Es ist ein gutes Leben, weil es nicht auf uns fokussiert ist, auf unsere Selbstgerechtigkeit. Es ist ein gutes Leben, weil wir es nicht selbst erarbeiten müssen, aber weil wir es von Gott erben dürfen. Den Segen empfangen in Demut und Sanftmut. Es ist ein gutes Leben, weil es die gute Nachricht Gottes Königreich verbreitet, weil es die Liebe Gottes verbreitet und weil Gott im Zentrum steht. Es ist ein gutes Leben, weil es ein Leben in der Fülle Gottes ist. Wir haben jetzt viel gehört. Und ich möchte jetzt einfach eine Zeit schaffen, damit wir nochmals darüber nachdenken können. Und ich werde es nochmals durchlesen, langsam, aus der Bibel heute, die es ein bisschen anders ausdrückt, aber vielleicht ein bisschen verständlicher. Nehmt euch Zeit, darüber nachzudenken. Was wollte Jesus wirklich sagen? Was bedeuten diese Seligpreisungen, diese Aussagen? Was bedeutet das für mich heute? Und wenn ich fertig bin, wird Debbie ein bisschen spielen mit dem Klavier und wir wollen einfach eine Zeit haben, wo wir mit Gott reden können und darüber nachdenken, was bedeutet das heute. Wie glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich sind die, die trauern und weinen, denn Gott wird sie trösten. Wie glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Wie glücklich sind die, die Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit haben, denn Gott macht sie satt. Wie glücklich sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, denn sie werden Kinder Gottes genannt. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Und genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttelt und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann man nicht verborgen bleiben. Man zündet doch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht von den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen.